ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 8. April. Wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Und wir, das sind Stefan Niemann aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar. Und das ist, Stefan, das zweite Mal in dieser Konstellation.
So ist es. Du bist hier ja schon lange dabei, Kai. Ich musste meinen Kindern in der Zwischenzeit erstmal erklären, dass ich das nun tatsächlich beruflich mache. Das Beobachten des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Meist mit analytischem Blick, gewöhnlich aus sicherer Entfernung, habe ich denen gesagt. Das hat sie beruhigt so ein bisschen. Als der Neue im Team von Streitkräfte und Strategien bin ich, offen gestanden, Kai, noch etwas erschlagen von der Fülle an Fakten, Informationen und auch Meinungen aus der Welt des Militärs, muss mich noch reinfuchsen in all die neuen Waffensysteme, den Frontverlauf, die Kakophonie der Kriegspropaganda und die erschreckende Fülle an Fake News.
Naja, wobei so ernsthafte Sorgen mache ich mir da ehrlich gesagt nicht um dich, Stefan. Bundeswehr und NATO, das ist extrem komplex, aber ich meine, wenn du Washington und Peking durchdrungen hast als Korrespondent, das ist ja nicht weniger kompliziert oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Dann würde ich sagen, kriegst du das auch mit Europa und der NATO und der Bundeswehr hin und ich meine, du hast ja schon den Vorteil, dass du Wehrdienst geleistet hast.
Das stimmt, 15 Monate, aber ist lange her. Ne? Ich war Mitte der 80er als Fernmeldeaufklärer an der deutsch-deutschen Grenze stationiert und habe ähnlich wie heute gen Osten geschaut oder gehört. Meine Einheit war nämlich in einem fensterlosen Turm, haben wir Russlands Armee bei Manövern in der DDR abgehört. Mission Aufklärung sozusagen, als Teil der Abschreckungsstrategie des Westens. Das liegt fast 40 Jahre zurück, unglaublich. Da war der Krieg nur ein kalter, die Zeiten stabil. Ich trug Oliv und dachte grün. Ich war Soldat und gleichzeitig friedensbewegt. Kaum zu glauben aus heutiger Sicht. Ich war gegen die Aufrüstung der NATO und die Stationierung amerikanischer Pershing-Mittelstreckenraketen mit Atomsprengköpfen bei uns in Deutschland. Ich hielt sie für völlig unnötig. So dachten damals fast alle jungen Leute in meinem Umfeld. Wir sahen Michail Gorbatschow ja schon um die Ecke kommen in der Sowjetunion und Kai, mit der unerschütterlichen Zuversicht des 20-Jährigen hatte ich während meiner Zeit beim Bund die Welt komplett verstanden.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich dachte auch mit Anfang 20, hätte ich die Welt komplett durchdrungen und wüsste genau, in welche Richtung das alles geht. Aber das klingt so ein bisschen so, als würdest du das heute gar nicht mehr so sehen.
Ja, zumindest anders. Mit Ende 50 ist erschreckend viel von dieser Zuversicht aufgebraucht. Du kennst mich ja als optimistischen, fröhlichen Menschen, aber ein bisschen was davon ist verloren gegangen, was ich vor allem Putin und Trump zum Vorwurf mache. Und das vermeintlich Abgeklärte meines ja schon etwas längeren Berufslebens taugt auch nicht richtig als Panzerung für das Grauen dieses Krieges in Europa, der mich nun Tag für Tag beschäftigt und bewegt. Zu unserem Job gehört ja viel Recherche im Netz und du weißt, wie schnell das geht, Kai. Mit ein paar Klicks ploppen sie dort auf, die Bilder von unvorstellbarem Leid, von Tod und Verwundung, von Trauma und Trauer. Deshalb will ich zum Auftakt als Host dieser Sendung eine schlichte Frage stellen. Wie halten die Menschen in der Ukraine diesen Krieg aus? Die Soldaten in ihren Stellungen, wie bewältigen sie die körperlichen Strapazen, den quälenden Schlafentzug unter Dauerbeschuss, die seelischen Torturen, die Todesangst? Ich könnte nachvollziehen, wenn Soldaten im Krieg zu Aufputsch- oder Schlafmitteln greifen, leistungssteigernde oder beruhigende Pillen schlucken würden, um auszuhalten, was eigentlich unerträglich ist. Und manche tun genau das. Das Thema Drogen im Krieg ist deshalb später Schwerpunkt dieser Ausgabe. Aber welches Mittel könnte den ohnmächtigen Schmerz der ukrainischen Zivilbevölkerung lindern, etwa nach russischen Angriffen auf Städte und Dörfer? Du hast dir die Bilder aus Kryvyi Rih ja auch genau angeschaut, Kai. Was war dein erster Eindruck von diesem Angriff?
Naja, ich habe in Afghanistan ja auch einiges gesehen und erlebt, aber ich finde, das ist auch aus der Ferne erschütternd, was man da sieht. Man denkt ja, man ist abgehärtet nach diesen grauenvollen Bildern mit den Exekutionen in Bucha, nach dem Gleitbombenangriff auf ein Einkaufszentrum in Kharkiv vergangenes Jahr und jetzt halt dieser Raketeneinschlag. Es klingt, finde ich, so ein bisschen zynisch, parallel dazu, so wie es der Kreml ja tut, davon zu reden, man wolle eigentlich Frieden von russischer Seite.
Das geht mir genauso. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Heimatstadt von Wolodymyr Selenskyj wurde am 4. April von einem Raketenangriff der russischen Streitkräfte getroffen. Es war ein milder Freitagabend. Viele Familien waren draußen, als in einem Wohngebiet unweit eines Spielplatzes eine ballistische Rakete einschlug. Die Menschen hatten keine Chance, nur 3 Minuten lagen zwischen dem Luftalarm und der gewaltigen Explosion, erzählt ein junger Augenzeuge. Der junge Rostislav war kurz nach dem Einschlag da, überall Krankenwagen, es brannte. Die Mutter eines Freundes sei zu Hause gewesen, allein, erzählt er, man habe ihre Leiche in der Nacht geborgen. Nach ukrainischen Angaben sind 19 Tote zu beklagen, darunter 9 Kinder, dazu mindestens 70 Verletzte. 4 Kinder sollen noch in kritischem Zustand sein. Nicht immer sind es Bilder von Soldaten auf dem Schlachtfeld, die sich bei uns einbrennen. Für mich ist es diesmal ein Foto vom getroffenen Spielplatz. Kuscheltiere und Blumen auf einer Schaukel ohne Kinder. Der Chef der Militärverwaltung der Stadt, Alexander Vilkul, sprach von einem Massenmord an Zivilisten, der Kinder, Familien, Senioren getroffen habe. Es solle 3 Tage Trauer geben für die, Zitat, Opfer des Terrorangriffs auf unsere Stadt durch das Killerland. Zitat Ende. Das russische Militär bestätigte den Angriff auf Krivyi Rih. Moskau behauptete allerdings, man habe einen Präzisionsschlag auf ein Restaurant ausgeführt, in dem sich ukrainische Kommandeure mit ihren westlichen Instrukteuren getroffen hätten. Das sei komplett gelogen, erwidert Kiew. Lieber Kai, ich konnte auf dem veröffentlichten Material jedenfalls keine offensichtlichen militärischen Ziele ausmachen. Weiß man inzwischen mehr zum Raketenangriff auf Selenskyjs Heimatstadt?
Also ich glaube, man kann es vielleicht so formulieren, wenn es ein Präzisionsschlag gewesen sein soll, dann war es ein Präzisionsschlag gegen Zivilisten, so zynisch das klingt. Es gibt auch Tage nach dem Angriff wirklich nicht den geringsten Hinweis auf irgendein militärisches Ziel. Getroffen wurde mit dieser ballistischen Rakete, du hast es schon gesagt, vom Typ Iskander-M, Wohnblöcke, Bildungseinrichtungen und dann eben besagter Spielplatz, was du eben so eindrucksvoll geschildert hast. Die Vereinten Nationen sprechen davon, dass dies der tödlichste Angriff auf Kinder seit Beginn des russischen Angriffskriegs war. Die ukrainische Seite sagt, es sei Gleitmunition zum Einsatz gekommen, um größtmöglichste Zerstörungskraft zu entfalten und hat angekündigt, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen damit zu befassen. Jedenfalls ist dieser Raketenschlag, das ist, glaube ich, sicher Teil einer Serie schwerer Luftangriffe in den letzten Tagen auf die Ukraine, mit Shahed-Drohnen, mit Iskander-Raketen, mit Cruise-Missiles, die zum Teil auch von Schiffen vom Schwarzen Meer aus abgefeuert wurden, wo sich Donald Trump, ja der US-Präsident, um eine Waffenruhe bemüht. Insgesamt macht es einem diese Angriffsserie, finde ich, jedenfalls ziemlich schwer, ein Bekenntnis zum Frieden von Seiten des russischen Machthabers Putin dort hineinzulesen, auch wenn Russland ja seinerseits der Ukraine beständig vorwirft, weiter russische Energieanlagen zum Beispiel anzugreifen. Der ukrainische Präsident Selenskyj jedenfalls sieht in diesen schweren Raketenangriffen der letzten Tage einen weiteren Beleg, dass Russland diese Waffenruhe nicht wolle und erfordert.
Wir müssen unsere Luftverteidigung verstärken. Alle mit unseren Partnern getroffenen Vereinbarungen müssen jetzt maximal umgesetzt werden. Patriots, die in den Lagerhäusern unserer Verbündeten herumstehen, sollten Leben retten.
2 Dinge will Selenskyj: Schutz und Druck. Schutz für die angegriffenen Städte. Und Druck von Seiten der USA auf Russland. Und es ist, finde ich, kein Zufall, dass Selenskyj jetzt die Patriot-Flugabwehrsysteme erwähnt, weil die eben wirksamen Schutz gegen ballistische Raketen garantieren. Es gibt ja Berichte, dass Russland seine aus Iran bezogenen Shahed-Drohnen, seine ballistischen Raketen, auch von Nordkorea gelieferte, sozusagen beständig testet und immun gegen die Flugabwehr zu machen versucht. Aber Patriot bietet eben doch den bislang wirksamsten Schutz und auch Deutschland hatte ja einige Systeme geliefert. Gegen Drohnen, übrigens ein Thema, dem wir uns am Freitag mal intensiv widmen wollen, ist das stets ein bisschen so, als würde man mit teuren Kanonen auf Spatzen schießen, aber es schützt dann eben doch dieses Patriot-System.
In diesem Zusammenhang würde es ja vielleicht helfen, wenn die USA und die Ukraine wenigstens ihr schon lange geplantes Rohstoffabkommen unter Dach und Fach bekämen, oder?
Ja, absolut. Denn wenn Zelensky jetzt Patriot explizit erwähnt, dann hat er da vor allem die USA im Sinn, von denen er sich mehr Waffenlieferungen erhofft. Ich gehe mal davon aus, dass er fast so eine Art Deal im Trumpschen Sinn im Kopf hat. Wir verschaffen euch Zugang zu unseren seltenen Erden, unseren Rohstoffen. Ihr schützt uns dafür wieder mehr. Über das Rohstoffabkommen wird diese Woche wieder verhandelt, hatten beide Seiten angekündigt. Und dazu ist es vielleicht ganz hilfreich, nochmal zu erklären, warum da immer noch keine Tinte drunter gesetzt ist, wo ja Zelensky, da hast du ja auch drüber berichtet, Stefan, im Prinzip mit dem unterschriftsreifen Papier ins Weiße Haus gereist war, Ende Februar, als es dort dann zum Eklat oder doch eher dieser Demütigung Zelenskys kam. Die USA haben nämlich danach die Bedingungen geändert. Sie wollen am liebsten auch die Europäer da möglichst raus haben, die ja ihrerseits schon 2021 mit der Ukraine ein Rahmenabkommen bezüglich dieser Rohstoffe mit der Ukraine verabschiedet hatten. Also das ist auch für die EU eigentlich ziemlich entscheidend, wie das jetzt alles da ausgeht.
Und apropos Schutz und russische Raketenangriffe, Zelensky spricht ja davon, dass Russland sein Land innerhalb einer Woche mit sage und schreibe mehr als 1400 Gleitbomben angegriffen habe. Irgendein Anzeichen, dass man dem Frieden näher gekommen ist, gibt's da sicher nicht, oder?
Nee, der Kreml bleibt, wenn man sich die Verlautbarung mal genauer anschaut, bei seiner im Prinzip Ja-Aber-Haltung. Von der Kritiker ja eher sagen, das sei eigentlich so eine verkappte Nein, nur wir sagen es nicht so deutlich Taktik. Jedenfalls heißt es auch in diesen Tagen immer wieder, man stimme einem Schweigen der Waffen grundsätzlich zu, aber es seien Bedingungen nicht erfüllt. So ist die Formulierung aus dem Kreml.
Und das ist ja eine Formulierung, die wir genauso schon seit Wochen hören.
Ja, genau. Die entscheidende Frage lautet jetzt aber, wann verliert US-Präsident Donald Trump die Geduld mit Putin? Es schien ja vor einer Woche, da hatten wir ja beide drüber berichtet, Stefan, dieser Boiling Point, also der Punkt, an dem der US-Präsident sozusagen überkocht, schon erreicht zu sein, als er damals verbreiten ließ, er sei stinksauer. Aber innerhalb von Stunden war die Temperatur dann auch wieder runtergekühlt. Und jetzt ließ Trump aktuell zumindest durchblicken, dass er mit dem, was Russland tut, abermals nicht glücklich sei.
And I'm not happy about what's going on with the bombing, because they're bombing like crazy right now. They're bombing. I don't know what's happening there. That's not a good situation. Horrible. It's a horrible thing. It's a horrible thing.
Mit den Bombardements sei er überhaupt nicht glücklich, erklärte Trump im Weißen Haus. Er wisse auch nicht so richtig, aber es sei schrecklich. Zumindest mal finde ich ein kleiner Hinweis, dass auch seine Geduld, also die Geduld von Trump, Grenzen hat. Das ist ja in letzter Zeit eher die Ausnahme geworden, dass Trump mal ein kritisches Wort in Richtung Putin verliert, mit dem er ja erstens wirtschaftlich enger zusammenarbeiten will und den er offenbar auch glaubt, eher mit so einer Art Umarmungstaktik als mit Druck an den Verhandlungstisch zu kriegen. Klar ist, die Europäer glauben das Gegenteil und der ukrainische Präsident Zelensky auch. Der, fand ich wiederum interessant, hatte für alle, die genau zuhörten, den Tonfall gegenüber den USA zuletzt wieder ein bisschen deutlicher gestaltet. Zum ersten Mal seit dieser Demütigung im Weißen Haus, als er nämlich die Antwort der US-Botschaft auf den Raketenangriff in seiner Heimatstadt als, Zitat, überraschend enttäuschend bezeichnete. Die Mitteilung der US-Vertretung verurteilte zwar den Angriff, auch auf Kinder, erwähnte aber Russland dabei mit keiner Silbe.
Wobei einer aus dem Trump-Team, der wenigstens hin und wieder deutlicher wird gegenüber Russland, US-Außenminister Marco Rubio ist, oder täusche ich mich da?
Nee, das würde ich ganz genauso sehen. Der hatte schon vor Wochen nach den Verhandlungen mit der Ukraine den Satz gesagt, der Ball liegt jetzt im Feld Russlands, und wurde auch jetzt, wie ich fand, wieder deutlicher als so manche andere, indem er beim NATO-Treffen sagte, die Zeit für Russland zu zeigen, dass es wirklich Frieden wolle, laufe langsam aus.
And at some point it'll be clear whether you want peace or you don't want peace. And that time is coming.
Irgendwann wird klar, ob du Frieden willst oder nicht, und diese Zeit komme, so die Worte von Rubio. Mir scheint es da, aber vielleicht weißt du das besser, Stefan, als USA-Experte, innerhalb des Trump-Teams wirkliche Unterschiede zu geben. Rubio hört sich da ganz anders an als der Unterhändler Steve Witkoff zum Beispiel. Mal sehen, wer sich am Ende durchsetzt.
Ja, das war auch in der ersten Amtszeit so, dass da verschiedene Signale aus verschiedenen Ministerien kamen und man nie genau wusste, who's calling the shots? Wer entscheidet dann wirklich? In dieser Amtszeit ist es klar, der Chef hat das letzte Wort. Und dann stellt sich die Frage, auch wenn das etwas abwegig scheint, ob die Zollentscheidung von Donald Trump sich irgendwie positiv auf den Friedensprozess auswirken könnte.
Das klingt erstmal abwegig, ist es aber bei näherem Hinsehen oder auch Hinhören, finde ich nicht, weil die Trump-Zölle, die er ja quasi auf die fast gesamte Welt verhängt, tatsächlich strategische Folgen auch auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine haben könnten. Und zwar wegen des drastisch gefallenen Ölpreises, was wiederum auf die weltweit heftigen wirtschaftlichen Beben zurückzuführen ist, die von Washington mit der Zollentscheidung ausgelöst wurden. Wenn dieser Trend anhält, dann könnte das für den russischen Machthaber Putin extrem unangenehme Folgen haben, weil dessen Wirtschaft ja fast nur auf Erlöse aus Öl und Gas fußt und damit auch die Finanzierung seines Krieges, der wiederum ja die teuerste Militäroperation nach dem Afghanistan-Krieg der Sowjets damals in den 80er Jahren ist. Man beobachte die Lage sehr genau, hat Kreml-Sprecher Peskow am Montag erklärt, der auch von einem ökonomischen Sturm sprach, von einer Situation, die, Zitat, von extremen Turbulenzen geprägt sei, die angespannt und emotional überladen sei. Ein langfristig niedriger Ölpreis, so viel steht fest, würde Putin extreme Probleme bereiten. Und die Ironie an der Geschichte, finde ich, ist, dass Trump ja den Mann, mit dem er nach eigenem Bekunden so gut zurechtkommt, doch noch bestrafen würde, aber sicher sozusagen eher von hinten durch die Brust und eben nicht absichtlich, denn Russland war ja, wie Belarus, Nordkorea und andere übrigens auch, von den Trump-Zöllen ausgenommen. Was einer von Trumps wichtigen wirtschaftlichen Beratern, Kevin Hassett, bei den Kollegen von ABC mit den laufenden Verhandlungen mit Russland und der Ukraine über einen Waffenstillstand begründete.
There's obviously an ongoing negotiation with Russia and Ukraine, and I think the president made the decision not to conflate the two issues. It doesn't mean that Russia, the fullest of time, is going to be treated wildly different than every other country.
Also diese zwei Dinge wolle der Präsident nicht vermischen, sagt Hassett. Auch hier also, finde ich zumindest, eher ein Zeichen, dass Trump auf die Umarmungstaktik denn auf Druck im Umgang mit Putin setzt, im Moment jedenfalls noch.
Und dann gucken wir zum Ende, nachdem wir uns wieder mal sehr ausführlich mit Trump und Co. befassen mussten, auf die militärische Lage in der Ukraine, Kai.
Ja, wo es ein paar sehr interessante Entwicklungen gibt. Erstmalig hat nämlich der ukrainische Präsident Zelensky das Vordringen seiner Truppen in die russische Region Belgorod offiziell erwähnt. Der Krieg muss dorthin zurückkehren, woher er gekommen ist, hat Zelensky wörtlich gesagt. Wir hatten darüber beide ja schon berichtet, Stefan, dass dies der Versuch ist, von ukrainischer Seite weiter Stärke und Handlungsfähigkeit zu zeigen. Auch wenn von einer Offensive im großen Stil sicher keine Rede sein kann. Damit hält die Ukraine jetzt nun weiterhin noch kleine Taschen, kleine Gebiete in der Region Kursk und neuerdings eben auch in Belgorod. Das ist auch weiterhin der Versuch, die Front im Osten des Landes zu entlasten, von dort abzulenken. Aber die Ukraine bleibt da weiter unter Druck über die umkämpften Regionen in Lugansk und vor allem auch im Donbass, vor allem um die Stadt Pokrovsk herum, berichten wir seit Wochen. Wobei das britische Verteidigungsministerium zu der Erkenntnis gelangt, dass sich das Vorrücken der russischen Truppen über die letzten Monate, also von November angerechnet bis einschließlich März, zunehmend verlangsamt hätte. Das deckt sich mit Berechnungen der Denkfabrik Institute for the Study of War, die darauf verweist, dass den ukrainischen Streitkräften immer wieder auch Entlastungsangriffe im Osten gelungen seien. Es bleibt also insgesamt, so würde ich es mal formulieren, bei der Erkenntnis, die russische Seite ist nicht übermächtig, sie rüstet aber weiter auf, wächst auch personell auf, was der Ukraine es langfristig schwer machen wird, diesem Druck standzuhalten, wenn die Unterstützung nicht zunimmt.
Danke für den Lagebericht und all deine Einschätzungen, Kai. Damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt bei Streitkräfte und Strategien. Es geht um den Gebrauch von Drogen im Krieg. Warum nehmen Soldatinnen und Soldaten im Krieg Drogen? Was können wir dazu aus dem Krieg gegen die Ukraine lernen? Und wie kann süchtigen Veteranen und Veteraninnen am besten geholfen werden? Meine Kollegin Julia Weigelt hat dazu recherchiert. Und Julia, du hast mir schon gesagt, bei dem Thema war es so schwierig wie nie, einen Soldaten zu finden, der über seine eigenen Erlebnisse sprechen möchte, oder?
Ja, das war wirklich so. Ich habe ja schon über mehrere sogenannte Tabuthemen, sag ich mal, berichtet. Zum Beispiel sexualisierte Gewalt in der Bundeswehr, auch ein ziemlich krasses Thema. Mhm. Aber so schwer wie jetzt wirklich jemanden zu finden, der darüber reden will, das war es noch nie für mich.
Das klingt so, als ob dieses Thema vielleicht mit besonders viel Angst oder Scham verbunden ist.
Ja, ich habe mich auch gefragt, woher kommt das, dass da keiner so richtig drüber reden will. Ich habe mich eben auch gefragt, was könnte den Betroffenen helfen? Und dazu gibt es am Ende dieses Schwerpunktes auch ganz konkrete Vorschläge. Und das jetzt auch mal so in Richtung unserer Zuhörenden zu Hause. Das könnte vielleicht ein bisschen helfen, das, worüber wir sprechen, auch wirklich zu halten. Wir werden da in die Problemlösung sozusagen auch noch einsteigen. Denn kleine Warnung vorweg, es geht hier jetzt wirklich gleich um Tod und Gewalt. Und eventuell möchten Sie und möchtet ihr zu Hause auch noch mal prüfen, ob ihr jetzt dafür gerade ausreichend Kraft habt, das zu hören.
Ja, eine Triggerwarnung. Danke, dass du das sagst. Du hast dann tatsächlich einen Soldaten gefunden nach langer Recherche, der von seinen Erlebnissen berichten wollte, die er in der ukrainischen Armee gemacht hat, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Was wollte er sichergestellt wissen?
Ja, also er wollte wirklich sicher gehen, nicht erkannt zu werden. Also Anonymität war ihm super wichtig. Das Interview habe ich auf Englisch mit ihm geführt. Die Aussagen haben wir dann auf Deutsch übersetzt und hier beim NDR von einem Sprecher einsprechen lassen. Und er wollte noch nicht mal, dieser Soldat, sein wirkliches Callsign im Radio hören.
Callsign, das ist der Rufname von Soldaten, richtig? Den bekommen Sie von Ihren Kameradinnen und Kameraden oder wer macht das?
Ja, genau so ist das. Den kriegt man sozusagen verliehen, ob man will oder nicht. Und der Soldat und ich, wir haben dann auch ein neues Callsign gefunden und zwar Smarty. Und Smarty war in der Ukraine unter anderem beteiligt auch an der Schlacht um Bachmut. Und das nochmal zur Erinnerung, diese Schlacht um Bachmut, die wurde von manchen Analystinnen und Analysten bezeichnet als blutigste Schlacht in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Es war wirklich sehr heftig da. Und Smarty hat mir erzählt, dass er in seiner Jackentasche immer so ganz bestimmte Pillen dabei gehabt hat.
Und was waren das für Pillen? Also welche Wirkungen hatten die?
Zunächst mal die Pillen, die Smarty dabei hatte, das waren keine illegalen Drogen, weil diese illegalen Drogen, die haben ja teils verheerende Nebenwirkungen, starke Suchtgefahr auch. Er hatte das Glück, ein zugelassenes Medikament dabei zu haben und hat das im sogenannten Off-Label-Use benutzt.
Off-Label heißt nicht so, wie das eigentlich mal gedacht war?
Ja, genau so. Ne? Also wenn man Medikamente benutzt für Wirkungen, für die sie eigentlich nicht gedacht sind. Und dieses Medikament, was Smarty da dabei hatte, das macht wach, das steigert die Aufmerksamkeit, das hebt die Stimmung. Und das ist auch schon gleich einer der Gründe, warum Soldatinnen und Soldaten solche Substanzen nutzen im Krieg zur Leistungssteigerung.
Also es geht dann konkret darum, besser kämpfen zu können, leistungsfähiger zu sein, körperlich und auch psychisch wahrscheinlich.
Genau so, ja. Und um das besser verstehen zu können, weil das hört sich jetzt, ich denke mir immer, wir sitzen hier zu Hause in Deutschland in unseren warmen Büros. Die meisten von uns haben Krieg nie erlebt, um das mal nachvollziehen zu können. Ne? Was heißt das denn, besser kämpfen zu können, Leistungssteigerung? Da habe ich ihn mal gefragt, Smarty, kannst du mal erklären, was ist denn so eine Situation, in der du warst, wo du ganz besonders froh warst, diese Pillen in deiner Jackentasche dabei zu haben? Und da hat er mir dann eben erzählt von der Schlacht um Bachmut, 2023 war das. Er war mit seinem Team da in einem Hochhaus, sollte das verteidigen gegen Angriffe der Russen. Und die waren eben schon ein Hochhaus weiter, ein paar hundert Meter weiter entfernt. Und das hat er mir so erzählt.
In der Nacht haben die Russen immer wieder auf uns geschossen. Nicht um uns zu töten, sondern um uns wach zu halten. Am nächsten Tag war ich extrem erschöpft. Ich hatte hunderte von Schüssen abgefeuert und stand total unter Adrenalin. Und ich hatte die ganze Zeit meine Ausrüstung an. 50 bis 70 Kilo, dabei wiege ich selbst nur 75 Kilo. Wir haben uns auf unseren Beobachtungsposten abgewechselt. Als ich dran war, habe ich da gesessen, mein Gewehr umklammert und mich richtig gezwungen, wach zu bleiben. Denn im Krieg ist Vertrauen zu deinen Kameraden alles. Ich wollte verlässlich sein, unbedingt. Aber irgendwann gibt der Körper nach. In anderen Kriegssituationen habe ich Soldaten gesehen, die sind mitten im Gefecht eingeschlafen, bei brutalem Explosionslärm. Das kann man sich wahrscheinlich kaum vorstellen, dass die schiere Erschöpfung mächtiger sein kann als die Angst. Wer in solchen Situationen keine Battle Meds dabei hatte, hat halt Drogen wie Amphetamin genommen. Und das kann ich komplett nachvollziehen.
Wow, das klingt echt heftig. Und wenn er hier von Battle Meds spricht, also Kampfmedikamente, meint er damit die Pillen, die er in der Jackentasche dabei hat?
Ja, genau, die meint er.
Und wo kriegen die Soldatinnen das her, das Zeug? Ist das frei verfügbar oder wo kommen die Drogen her?
Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Darüber habe ich mal gesprochen mit Dessa Bergen-Siko. Sie ist Professorin für öffentliche Gesundheit und auch Koordinatorin für Suchtforschung an der Syracuse University in den USA. Und sie arbeitet selbst auch mit süchtigen Veteraninnen und Veteranen. Und sie sagt, dass diese Drogen eben zum Teil von den Staaten oder auch anderen Kriegsparteien selbst ausgegeben werden.
So for example, if we think of the United States in Afghanistan.
Die USA haben in Afghanistan oder im Irak Go-Pillen, Amphetamin-Aufputschpillen, vor allem Piloten gegeben, die lange sehr aufmerksam sein mussten. Und damit sie sich nach dem Einsatz ausruhen und abschalten konnten, wurden No-Go-Pillen entwickelt, eine Art Schlaftabletten, um die Soldaten zu beruhigen.
Or something that would be, you know, akin to like a sleeping pill to bring people down and allow them to get rest.
Wenn ich das so höre, muss ich auch an die deutsche Geschichte denken dabei, Julia, nicht? Die Nazis haben ja im Dritten Reich auch in rauen Mengen Aufputschmittel ausgegeben an die Soldaten der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Ist das vergleichbar?
Ja, also die Geschichte kenne ich auch. Und in der Vorbereitung, als ich mit anderen Menschen über das Thema gesprochen habe, haben mir auch ganz viele gesagt, ja, das war doch hier im Zweiten Weltkrieg auch so, ne, in der Wehrmacht. Und die Wehrmacht konnte nur deswegen so schnell voranrücken, weil die Soldaten eben alle unter Drogen standen. Aber inzwischen sieht es so aus, als müsste man diese Geschichte doch ein bisschen anders erzählen. Das hat mir zumindest gesagt der Militärhistoriker Leonard Kleiber von der Uni Potsdam. Und die Droge, um die es hier geht, die heißt Pervitin, das ist ein Amphetamin. War übrigens im Deutschen Reich legal bis 1941, konnte man sich einfach so in der Apotheke kaufen. Und Kleiber hat jetzt Dokumente aus dieser Zeit ausgewertet, aus der Militärärztlichen Akademie. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass Pervitin jetzt gar nicht so weit verbreitet war, wie man immer gedacht hat vorher, weil es in der Wehrmacht da durchaus eine große Vorsicht gab.
Man hat gesehen, dass diese Mittel abhängig machen können. Man hat gesehen, dass, wenn diese Mittel missbräuchlich genutzt werden, eine Leistungsminderung die Folge ist. Also wenn man mit diesen Mitteln nicht richtig umgeht, konnte das die Leistung der Truppe beeinträchtigen, zu negativen. Das war ja etwas, was die Wehrphysiologie tunlichst vermeiden wollte, weil es ging in der Wehrphysiologie um eine Steigerung oder eine Erhaltung von Leistung.
Julia, welche Soldaten haben denn dann Pervitin bekommen? Also um welche Funktionen ging es da in der Wehrmacht?
Ja, laut Kleiber haben die Nazis eben vor allen Dingen Kraftfahrern, Stabsoffizieren und wachhabenden Soldaten eben diese Droge gegeben, Pervitin. Und Kleiber sagt auch, dass die Wehrmacht, also die anderen Soldaten, eben vor allen Dingen Kaffee genutzt hätten, um wach zu bleiben, weil der eben weniger Nebenwirkungen hat. Und wenn wir jetzt nochmal auf die jüngere Geschichte schauen, da habe ich nochmal mit Suchtforscherin Bergen-Siko eben drüber gesprochen. Die hat mir erzählt, wie andere Kriegsparteien eben gezielt Drogen eingesetzt haben.
In Somalia and the Sudan, they would come in and they would, for example, murder the parents so the child had.
In Somalia und im Sudan haben Guerillagruppen Eltern von Kindern ermordet, sodass das Kind von den Entführern abhängig wurde. Sie manipulierten die Kinder psychologisch und machten sie drogenabhängig. Häufig mit Kombinationen von Amphetaminen oder etwas, das man Brown Brown nannte. Eine Mischung aus Schießpulver und Kokain, die sehr gewalttätig machen konnte. In diesem Rauschzustand wurden die Kinder losgeschickt, um andere Familien zu massakrieren. Und auch Aggression kann süchtig machen. Wütend zu sein kann sich besser anfühlen, als deprimiert und niedergeschlagen zu sein. Und so wurden diese Kinder schnell süchtig, sowohl nach der Gewalt als auch nach den Drogen.
And so they would quickly get addicted to both the violence and the culture they were living in and the stimulant drugs they were taking.
Ja, Stefan, ich weiß, du hast selber auch Kinder, ne? Wie ist das denn für dich, wenn du das so hörst?
Ja, unfassbar grausam, also noch zynischer, als man sich das vorstellen konnte. Das sind Abgründe, die sich da auftun, also hart.
Also bei mir war das auch so, für mich war das echt auch hart. Ich mache das jetzt ja auch schon ein paar Jahre, den Job. Ich habe schon viel Mist gesehen und gehört und ich bin auch immer wieder wirklich fassungslos, zu welchen, ja, Grausamkeiten Menschen wirklich imstande sein können.
Dann lass uns noch mal auf der Zeitachse ein bisschen dichter an die Gegenwart rankommen. Wie sieht es aus in der Ukraine? Wie nutzen Soldatinnen und Soldaten da die Drogen? Der Soldat Smarty, den du uns vorgestellt hast, der hat ja schon ein Beispiel gebracht.
Der hat schon ein Beispiel gebracht. Ich habe auch noch mehr Infos dazu zum Thema Drogennutzen in der Ukraine. Und eins vorweg nochmal, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass manche sagen, lieber NDR, ist das denn so sinnvoll, jetzt darüber zu berichten? Gibt das jetzt Putin nicht noch mehr Munition für seine Desinformationskampagnen zum Beispiel? Und ich muss sagen, die Sorge kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und gleichzeitig ist es einfach so wichtig, dieses Thema wirklich zu enttabuisieren, damit eben einerseits die Betroffenen wirklich nachhaltige Hilfe bekommen können und andererseits eben auch die ganzen Angehörigen der Betroffenen, ne, und letztendlich ja die ganze ukrainische Gesellschaft dieses Problem wirklich angehen kann, damit es weniger Drogenkriminalität am Ende gibt, weniger Gewalttaten von Berauschten zum Beispiel.
Also statt Totschweigen und knackigen Schlagzeilen ein genaueres Hinschauen für praktische Lösungen. Wie gehen denn die ukrainischen Behörden das Thema bisher an? Können sie es überhaupt angehen in dieser Situation?
Also ich habe darüber gesprochen mit Fedir Sidorok. Er arbeitet für die internationale Nichtregierungsorganisation Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Und diese NGO, also Nichtregierungsorganisation, die hat gerade eine Untersuchung zum Thema frisch veröffentlicht. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Und Sidorok arbeitet selbst auch im ukrainischen Büro dieser NGO und er sagt,
eine unserer wichtigsten Erkenntnisse ist, dass Drogenmissbrauch im ukrainischen Militär offiziell nicht als Problem erkannt wird, was wir sehr kritisch sehen. Denn wenn man ein Problem nicht erkennt, kann man auch keine Wege finden, es zu lösen.
Und da hat er mir auch gesagt, so sei zum Beispiel in der neuen ukrainischen Veteranenstrategie, die ist im November erst rausgekommen, in dieser Strategie ist Drogenkonsum oder Sucht unter Veteranen gar nicht erwähnt. Ein anderer Punkt ist, in den ukrainischen Streitkräften ist der Drogenkonsum verboten. Das wird mit Gehaltseinbußen bestraft. Und Soldaten müssen sogar befürchten, dass nach deren Tod, ne, wenn sie im Kampf sterben, dass deren Familien dann so eine Art Schadensersatz verweigert wird, wenn bei einer Obduktion Drogen entdeckt werden. Und da geht es immerhin um so rund 350.000 Euro, also sehr viel Geld.
Und es scheint kein Thema zu sein, über das die ukrainische Führung gerne spricht, kann man sich vorstellen. Aber das wird in Russland doch nicht anders sein, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass die weniger Probleme damit haben.
Ja, sogar eher mehr. Das, was da anders ist in Russland, ist, da gibt es noch weniger Infos, noch weniger Forschung dazu, sagt Sidorok. Und er hat auch ein Beispiel in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine. Da wurden sogar Reha-Zentren für Drogensüchtige, die es da vorher gab, die wurden geschlossen nach der Besatzung. Und die Betroffenen haben jetzt zum Beispiel keine Methadonbehandlungen mehr. Das sind solche Ersatzstoffe. Also Betroffenen haben jetzt keine Hilfe mehr.
Und was hat die Untersuchung dieser Global Initiative ergeben jetzt mit Blick auf die Ukraine?
Offizielle Zahlen gibt es natürlich nicht. Aber was die NGO gemacht hat, die haben 1000 ukrainische Soldaten befragt. Und da kam raus, dass der Drogenkonsum im Militär schon sehr verbreitet sei.
The top three drugs used by the Ukrainian military at least once a month is cannabis, nearly 68%.
Die drei Drogen, die ukrainische Soldaten am häufigsten mindestens einmal im Monat nehmen, sind Cannabis mit fast 60%, Amphetamin, ein Aufputschmittel, mit fast 38% und das Schlafmittel Lyrica, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das man auf dem Schwarzmarkt ohne Rezept bekommen kann. 20% der Soldaten nehmen das mindestens einmal im Monat.
Illicit market of it being sold without any prescriptions. The percentage would be 20% at least once a month.
Ja, und kleiner Hintergrund nochmal. Bis 2022 war die Ukraine ein wichtiges Transitland für den Heroinschmuggel von Afghanistan nach Europa und auch nach Russland. Jetzt gibt es kaum noch Heroin in der Ukraine. Dafür werde der Markt mit sogenannten synthetischen Drogen geflutet, hat mir Sidorok erzählt. Sogenannte Salts und Street Methadon, also Straßenmethadon. Das sei da teils billiger als Cannabis. Also kaufen Menschen mit wenig Geld vor allem eben diese synthetischen Drogen, und zwar Soldaten wie Zivilisten auch. Und das eben mit verheerenden Folgen, sagt Sidorok.
Salts and street methadone are one of the worst drugs that exist because
Sogenannte Salts und Straßenmethadon gehören zu den schlimmsten Drogen, die es gibt, weil es keine Behandlung für Süchtige gibt. Ich habe mit Ärzten gesprochen, die sagen, dass diese Drogen einen innerhalb eines Jahres psychisch zerstören. Wir haben Patienten, die mit 13, 14, 15 Jahren zu uns kommen und bereits eine Psychose haben. Was bedeutet, dass sie schon ein Jahr lang diese synthetischen Drogen genommen haben. Deren Psyche ist völlig zerstört. Die Jugendlichen haben im Grunde eine lebenslange Behinderung. Die Auswirkungen dieser neuen synthetischen Drogen sind also wirklich schrecklich.
Puh, das ist echt starker Stoff, den du da beschreibst. No pun intended. Verzeih mir das Wortspiel da, aber das geht einem ganz schön an die Nieren, was der erzählt. Du sprichst jetzt von vielen verbotenen Substanzen, aber es gibt ja auch legale Drogen. Alkohol etwa, der ja auch furchtbare Folgen haben kann. Welche Rolle spielt der?
Stimmt, ich habe mich jetzt wirklich ein Stück weit konzentriert, aber mal so kleiner Exkurs. Legale Drogen wie Alkohol sind natürlich auch ein großes Problem im Militär in der Ukraine und gleichzeitig auch in der Bundeswehr. Das hat auch die Wehrbeauftragte Eva Högel in ihrem aktuellen Jahresbericht betont. Sie schreibt da, übermäßiger Alkoholkonsum werde zu häufig bagatellisiert, also wie so eine Nebensache behandelt. Und hat da das Beispiel von einem betrunkenen Stabsfeldwebel, der auf einer Party unvermittelt einem Oberstabsgefreiten, also einem Untergebenen, mit der Faust ins Gesicht geschlagen hätte. Begründung, weil dieser ihn schon den ganzen Abend genervt habe.
Und wie sieht's mit Cannabis aus? Das ist ja inzwischen in gewissen Mengen erlaubt in Deutschland.
Ja, das ist so, dass das in der Bundeswehr trotzdem verboten bleibt.
Und hast du rauskriegen können, wie es mit Drogenkonsum in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr aussieht? Das sind ja nochmal ein bisschen andere Belastung da für die Soldatinnen und Soldaten.
Auf jeden Fall, ja. Ich habe dazu mal beim Sanitätsdienst der Bundeswehr nachgefragt und da hat mir eine Sprecherin dazu geschrieben, illegale Drogen spielten bei den Einsätzen der Bundeswehr regelmäßig keine Rolle. Und sie hat auch verwiesen auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken von 2016. Es ist ja so, dass Vorgesetzte Verstöße gegen dieses Drogenverbot melden müssen. Und die Antwort dann der Bundesregierung war die Auswertung des formalen Meldewesens bis September 2016 habe ergeben, dass es keine Straftaten mit verbotenen Drogen in afghanischen Bundeswehrstandorten gegeben habe. Also gibt gar kein Problem laut Sanitätsdienst. Es habe aber in Einzelfällen Fehlverhalten im Zusammenhang mit Alkohol gegeben.
Unternimmt die Bundeswehr dann überhaupt irgendwas in Sachen Suchtprävention?
Ja, es gibt eine ganze Menge, hat der Sanitätsdienst mir geschrieben. Die Angehörigen der Bundeswehr würden aufgeklärt, dass der Missbrauch von legalen und illegalen Suchtmitteln in der Bundeswehr nicht geduldet werde. Das steht so ein bisschen im Gegensatz zu dem, was die Wehrbeauftragte geschrieben hat, ne, dass es zu häufig bagatellisiert wird, der Alkoholmissbrauch. Und dann schreibt der Sanitätsdienst weiter, zu den präventiven Maßnahmen gehörten ein strukturiertes Meldewesen, Broschüren, Vorträge, Seminare, Aushänge, Richtlinien, beteiligt sein daran, der Sanitätsdienst, der Sozialdienst, der psychologische Dienst, die Militärseelsorge. Es gibt eine Soldaten-Selbsthilfe gegen Sucht und auch das Zentrum für innere Führung. Da gibt es eine zentrale Ansprechstelle für Suchtprävention der Bundeswehr. Du runzelst so ein bisschen die Stirn. Ne? Es sind sehr viele Stellen, die sich damit offiziell beschäftigen. Ich habe da mal nachgefragt, liebe Stelle für Suchtprävention, wie viele Seminare habt ihr denn so gegeben 2024? Und da hieß es so, sie hätten in diesem Jahr 60 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren geschult und das Thema auch noch in anderen Trainings eben anteilig mitbesprochen. Und das habe 2024 20 Anfragen von Vorgesetzten, Betroffenen und Angehörigen gegeben. Und dann habe ich nochmal gefragt, wie viele Soldatinnen und Soldaten sind denn behandelt worden 2024 vom Sanitätsdienst? Und die Zahl ist 139.
139. Das wäre ja bei der Truppenstärke, wenn ich jetzt mit Mathe mich nicht vertue, im Promillebereich, wenn man das mal so sagen darf.
Es ist so, wir haben ja eine militärische Truppenstärke von um 180.000 Menschen in der Bundeswehr. Wenn man mal vergleicht, ich habe mir mal den Bericht des Drogenbeauftragten der Bundesregierung angeschaut. Wie sieht es denn so in Deutschland aus? Und laut diesem Bericht sind 3% der 18- bis 59-Jährigen in Deutschland, bei denen ist das so, dass die mindestens eine illegale Substanz außer Cannabis innerhalb der letzten 12 Monate genommen haben. Und wenn man das mal auf die Bundeswehr überträgt, diese 3%, dann wären wir bei der Bundeswehr bei 5.400 Leuten.
So viel müssten es sein, wenn statistisch das genauso wäre wie im Rest der Bevölkerung. Kann man natürlich jetzt zwei Lösungsansätze sich überlegen. Das eine ist, Soldaten sind wirklich so überdurchschnittlich gut, dass nur noch 139 behandelt wurden.
Das kann sein, ne?
Oder aber, zweiter Erklärungsansatz, die Hemmschwelle für die Betroffenen ist zu hoch, um sich zu melden, weil sie Angst haben, rauszufliegen. Kann das eine Erklärung sein?
Könnte eine Erklärung sein. Wir wissen es natürlich nicht. Ne? Aber diese Angst wäre auf jeden Fall berechtigt, weil, mal ein Beispiel, Zeitsoldaten können wegen Drogenkonsums während der ersten 4 Dienstjahre fristlos entlassen werden. Also stell dir vor, du bist Soldat bei der Bundeswehr, willst Zeitsoldat werden, innerhalb der ersten 4 Jahre nimmst du irgendwas, Kokain oder so, es wird im Test dir nachgewiesen und tschüss, ist
bist
vorbei.
Du raus.
Du fliegst raus aus der Bundeswehr. Wenn ich da betroffen werde, ich würde auf jeden Fall alles unter den Teppich kehren. Ne? Ich würde mir natürlich keine Hilfe suchen, weil ich muss ja wirklich befürchten, rauszufliegen. So, das ist der Punkt. Und ich habe jetzt auch noch eine Schilderung von diesem Soldaten Smarty, ne, den wir am Anfang schon gehört haben, der bei der Schlacht in Bachmut dabei war, was er denn da so erlebt hat.
Wir mussten rund um die Uhr unsere Kampfausrüstung tragen, um die 70 Kilo. Ich konnte deswegen nur auf der linken Seite schlafen, rechts waren Handgranaten befestigt. Die Schutzweste, die Munition, der Helm, alles drückt ständig. Als wir evakuiert wurden, bin ich im Fahrzeug erschöpft zusammengebrochen, obwohl wir im Affenzahn durch Schlaglöcher geheizt sind. Viele Soldaten nehmen Aufputschmittel, um im Gefecht zu überleben und um nicht ihr Ansehen in der Gruppe zu verlieren. Niemand will das schwache Glied sein. Wenn ein Fehler dein Leben kosten kann, tust du fast alles, um nicht zu sterben. Die Menschen, die das nicht erlebt haben, können sich nicht vorstellen, wie brutal Krieg ist. Selbst neue Soldaten trainieren nicht so hart, wie sie sollten, weil sie sich nicht vorstellen können, was auf sie zukommt. Ich habe Dinge gesehen, die ich lieber nicht gesehen hätte. Das ist kein Ort für Menschen.
Das einfach nochmal zum Vergleich. Also wie passt so eine Schilderung zusammen, wo man sich gar nicht vorstellen kann, keine Drogen zu nehmen? Wie passt das zusammen mit so einer Null-Toleranz-Linie? Ja, also Stichwort Kriegstüchtigkeit. Und Smarty hat mir auch noch gesagt, viele Soldaten würden sich eben am Anfang so für unbesiegbar halten. Aber wenn dann die Erschöpfung wirklich zuschlägt, wenn die Angst so an einem nagt, dann kann man sich eben ganz schnell doch seiner Grenzen bewusst werden. Und er hat mir auch gesagt, in diesem ganzen Zusammenhang, wie sehr ihn so eine toxische Kultur der Männlichkeit nervt, in der das Eingeständnis von Grenzen einen Mann angeblich minderwertig machen würde. Weil das dann eben dazu führe, dass Soldaten, die sich ihrer Grenzen bewusst seien, gerade auch im Zusammenhang mit Drogenkonsum, dass diese Soldaten dann lächerlich gemacht werden.
Dass die ausgelacht werden, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn wir also mal nach vorne gucken und den Blick in die Zukunft werfen, was sich im Zusammenhang mit Drogen im Krieg ändern darf, dann wären solche Geschlechterrollen, du hast die toxische Männlichkeit ja gerade angesprochen, sicher ein Punkt, wenn man Smarty da glauben darf. Aber wie ist denn die technologische Entwicklung zu bewerten? Was kommt da auf uns zu?
Auf uns zukommen ist ein guter Punkt. Armeen forschen ja schon länger am sogenannten Off-Label-Use, also an diesen Nebenwirkungen von Medikamenten, die im Krieg dann aber erwünscht sein könnten.
Hast du ein Beispiel da?
Ja, es gibt zum Beispiel ein Medikament, das heißt Propranolol. Das ist in den 60ern entwickelt worden. Und es gibt jetzt Forschung dazu, inwieweit das eben das posttraumatische Stresssyndrom reduzieren kann, wenn man das nutzt. Die Gefahr ist allerdings, es könnte eventuell auch so sämtliche Schuldgefühle beim Töten blockieren. Und welche Kriegsführung haben wir dann, ne? Wenn Menschen überhaupt nichts mehr fühlen, wenn sie töten?
Also komplett enthemmt sind dann.
Ja, das will man sich auch nicht so richtig vorstellen. Also will man das wirklich? Ich habe darüber mal gesprochen mit dem Politikwissenschaftler Lukas Kamienski. Er ist Experte für Drogen im Krieg und auch Experte für Biotechnologien an der Jagiellonen-Universität in Krakau, Polen. Und Kamienski hat 2 Punkte. Erstens, wenn wir so auf die technologische Entwicklung gucken, KI. Also künstliche Intelligenz, um Medikamente auf eine Person zuzuschneiden, also auf dein individuelles neurologisches Profil anzupassen. Also du würdest eine andere Droge kriegen als ich. Jeder kriegt eine Einzeldroge sozusagen, um dann die Nebenwirkungen zu verringern. Diese Berechnungen kann man mit KI jetzt machen. Und zweitens hat mir Kamienski gesagt, dass Gehirnstimulationen durch Elektroimpulse, dass diese Technik Medikamente ergänzen kann und wird, vielleicht sogar ganz ablösen. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast von Elon Musks Neuralink.
Oh ja, da ist das sicher in guten Händen bei Elon Musk.
Also das ist so eine Kommunikation zwischen Computer und Gehirn. Und in der, sag ich mal, Hardcore-Version ist das so, dass dir da ein Chip ins Gehirn implantiert wird. Es geht aber auch ein bisschen subtiler, sagt Kamienski.
The research agencies, especially in the United States, like the Defense Advanced Research Project.
Militärische Forschungsagenturen wie die US-amerikanische DARPA sind von Implantaten übergegangen zu Geräten, die die Gehirn-Computer-Verbindungen zum Beispiel über Schall und Licht herstellen, indem damit Nanopartikel in bestimmte Gehirnregionen übertragen werden. Ich glaube, dass sich eher diese Technik im Militär durchsetzen wird, weil sie nicht so viele soziale und ethische Dilemmata hervorruft.
I guess this is the type of the neuro enhancement that will become popular in the military because it doesn't generate that much social and ethical dilemmas.
Boah, das klingt nach Orwell und nach Science Fiction im schlimmen Sinn. Da kommt dann bald der Supersoldat, so stelle ich mir das vor, der auch im Kugelhagel noch schnell denkt, keinen Schlafmangel mehr hat, perfekt multitaskt und keine Stimmungsschwankungen hat. Da wird mir ganz anders.
Ja, also welche Grenzen diese Technologie jetzt wirklich erweitern kann, welche biologischen, das ist derzeit noch nicht abzusehen. Aber um das auch nochmal klar zu machen, ne, es geht um einen sogenannten Assisted Closed Loop Brain Computer Interface. Also das heißt, der Computer löst in deinem Gehirn stimulierende Impulse von alleine aus, wenn er denkt, so Stefan, deine Konzentration sinkt jetzt zu sehr. Und dann kommt natürlich die Frage, wie selbstbestimmt sind wir dann eigentlich noch?
Also wir fahren gesteuerter Roboter sozusagen.
Auf eine Art, ja. Also ich habe Kamienski mal gefragt, was er glaubt, wann wir denn die ersten Soldaten im Einsatz sehen mit solchen Closed-Loop-Interfaces. Und ja, bei seiner Antwort war ich schon kurz sprachlos.
I would say 10 years max.
Also in 10 Jahren, eventuell sogar schon früher.
Also die Zukunft, die manche von uns noch als Science-Fiction begreifen, ist wirklich nah inzwischen, so klingt das ja. Aber bevor unsere Gehirne durch Mikrochips gesteuert werden, nutzen Soldaten eben immer noch Drogen mit all ihren verheerenden Nebenwirkungen. Du hast zu Beginn ja konkrete Tipps versprochen, was nächste Schritte sein können, auch um den Betroffenen zu helfen, deren Angehörigen und der gesamten Gesellschaft ja eigentlich. Was also tun? Was ist die Antwort?
Fangen wir mal an mit Fedir Sidorok von der Global Initiative. Er hat Empfehlungen an einerseits die Verantwortlichen in der Ukraine und gleichzeitig auch an die Bundeswehr. Der hat sich ja eben die Aufgabe gestellt, kriegstüchtig zu werden. Und Sidorok sagt, dafür darf man die Regel, wer Drogen nimmt, fliegt raus, mal überdenken.
If you're just punishing everyone, it's not gonna work.
Drogensüchtige einfach nur zu bestrafen, wird nicht funktionieren. Man muss Betroffenen einen Ausweg bieten, ohne dass sie sofort aus der Armee rausfliegen, sondern einen Weg, um das Suchtproblem zu lösen.
Way to solve your problem.
Reha statt Rausschmiss, das wäre jetzt sein Punkt 1. Punkt 2 von ihm, es geht auch um ganz praktische Sachen. Also bekommen diese Veteraninnen und Veteranen, wenn sie zum Beispiel körperlich verletzt aus dem Kampf zurückkehren, haben die ein behindertengerechtes Bad überhaupt? Ne? Haben sie einen zivilen Job, in den sie nach dem Krieg zurückkehren können? Sind sie noch in Kontakt mit ihrer Familie, die sie auffangen können? Auch ganz wichtig. Ne? Und drittens, sein Vorschlag ist, dass die Bundeswehr mal anfangen darf, wirklich noch umfangreicher Daten zu sammeln. Wie viele Betroffene gibt es denn wirklich? Sind es wirklich nur diese knapp 140, die da behandelt werden?
Man könnte es ja anonymisiert machen zum Beispiel, ne? Die zum Daten Beispiel, erfassen.
Ja, also das wäre ein Punkt. Und mit dieser Datensammlung hat man dann nämlich eine Grundlage für politische Entscheidungen. Die braucht man, um Geld zu haben für die Umsetzung von neuen Programmen, zum Beispiel um neue Psychologinnen und Psychologen auszubilden, um Zehntausende Betroffene, Veteraninnen und Veteranen dann zu betreuen. Und da gibt es in der Ukraine schon jetzt einen Engpass, obwohl ja viele noch an der Front sind. Ne?
Das kann man sich vorstellen, mitten im Krieg. Und da fragt man sich natürlich auch, wo soll die Ukraine jetzt hunderte neue Psychologen hernehmen, die sich dann um die traumatisierten Soldaten und Soldaten kümmern. Also das klingt noch ein bisschen weit weg.
Ne? Das klingt weit weg, auch irgendwie schwer umzusetzen. Und ich stimme zu, diese Fachkräfte, die fallen auf jeden Fall nicht vom Himmel. Die Ausbildung dauert lang. Man darf das auf jeden Fall jetzt schon mal in den Blick nehmen, wie wichtig das ist. Und solange diese Psychologinnen und Psychologen nicht da sind, hat mir die Forscherin Dessa Bergen-Sikor erzählt, kann man die Betroffenen auch erstmal selbst ausbilden. Und da habe sich eine Methode als sehr hilfreich erwiesen, und zwar die Achtsamkeitsmeditation.
That is bound to be incredibly helpful for post-traumatic stress.
Diese Methode hat sich als unglaublich hilfreich bei der Behandlung von posttraumatischem Stress und Suchtproblemen erwiesen, weil sie den Betroffenen dabei hilft, Auslöser zu erkennen und zu verstehen. Egal, ob es ein Geruch, ein Ort oder eine Erinnerung ist. Mit den Achtsamkeitstechniken erkennen die Süchtigen, dass sie gerade im Begriff sind, Essen, Alkohol oder andere Drogen zu nutzen. Sie können diesen Kipppunkt dann besser erkennen und nach etwas Training mit Atemübungen und anderen Techniken diese Zeit des Verlangens überstehen.
Also wie kann dieses Instrument, der eigene Atem, ne, ein Instrument sein, um irgendwie so diesen Fuß in die Tür zu bekommen zwischen dem Reiz und dann der Antwort darauf, um in diesem Raum dann irgendwie so eine nachhaltigere Entscheidung eben treffen zu können. Und Bergen-Sikku empfiehlt also, anstatt jetzt auf die Supply Reduction zu schauen, eine Demand Reduction.
Also anstatt die Drogenproduzenten zu bekämpfen, den Betroffenen zu helfen, gar keine Drogen mehr zu brauchen. Das kann ich mir gut vorstellen für Veteranen, die dann in der Zeit nach dem Krieg behandelt werden. Während des Gefechts, während der Krieg noch läuft, auch schwer vorstellbar, dass man da ansetzen kann.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Also das zielt jetzt vor allen Dingen auf die Zeit nach dem Krieg. Und ein letzter Aspekt auch nochmal. Wir haben jetzt ja viel gesprochen über dieses Thema, Soldaten nehmen Drogen, um ihre Leistung zu steigern im Gefecht. Es gibt natürlich auch noch weitere Gründe, warum Soldaten Drogen nehmen. Und zwar, das sind emotionale Gründe. Ne? Also wenn sie mit dem Grauen und der Ohnmacht einfach nicht mehr anders klarkommen. Oder auch als Schmerzmittel, ne? Für körperliche Schmerzen. Und das dann eben auch, wenn sie zum Beispiel nach dem Krieg wieder zu Hause sind.
Wie hat das denn eigentlich der Soldat Smarty gemacht, der aus der Ukraine dann vom Kampfeinsatz zurückgekehrt ist?
Also er hat mir erzählt, als er von der Front wieder nach Hause gekommen ist, hat er sich wirklich eine Therapie besorgt.
Ich mache ja auch viel Krafttraining für meinen Körper. Und die Therapie ist mein mentales Training. Denn ich habe an der Front gelernt, es spielt keine Rolle, wie viele Kilos man stemmen kann, wenn man unter der psychischen Last zusammenbricht. Und ich habe gesehen, wie Männer, die körperlich stärker waren als ich, völlig zusammengebrochen sind. Und so möchte ich nicht enden.
Ganz schön smart, oder?
Ja, smart ist er auf jeden Fall. Man wünscht sich, dass viele zu der Erkenntnis kommen, dass erst wenn man die eigene Schwäche erkennt, man stark genug sein kann, das alles zu verarbeiten. Danke, Julia, für deine Recherche. Kein leichter Stoff für unsere Premiere heute, aber sehr, sehr interessant und beeindruckend.
Sehr gerne.
Danke an euch beide, Julia und Stefan. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Freitag. Wie gesagt, geplant ist, dass wir uns dem Thema Drohnen mal etwas genauer widmen. Drohnen sowohl, was die Lage in der Ukraine angeht, als auch was die Neubeschaffung der Bundeswehr betrifft. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Hi, ich bin Johannes Edelhoff, Journalist beim NDR. In unserem neuen Podcast habe ich mich testen lassen. Ich bin vergiftet. Und du bist es ziemlich sicher auch. PFAS, die unsichtbare Gefahr. Diese Chemikalien sind überall. Im Wasser, im Boden und in Alltagsprodukten wie beschichteten Pfannen, Pizzakartons, Kosmetika und deiner Regenjacke. Und jetzt sogar in unserem Blut. In Das Gift in dir decken wir die erschreckende Wahrheit über PFAS auf. Sie können krank machen, stehen im Verdacht, Krebs zu erregen. Aber warum sind sie noch nicht verboten? Warum setzt sich die Politik nicht gegen die mächtige Chemielobby durch? Finde es heraus. Höre Das Gift in dir. Ab sofort im Podcast-Feed 11KM Stories in der ARD Audiothek und überall, wo du gern Podcasts hörst.